Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Also, liebe zusammengewürfelte Reformationstagsgemeinde, ich will Ihnen ein bisschen aus unserer Gemeinde erzählen. Wir haben vor einer Weile eine Umfrage gemacht in der Tea Time. Das ist unsere Arbeit mit den 11- bis 14-Jährigen, um herauszufinden, was ihnen im Gottesdienst gefällt und was nicht. Alte Lieder, das war so eine Sache, die unter der Rubrik standen, was nicht so gefällt, ja. Ist doch auch frustrierend, wenn klein Alfred im Gottesdienst sitzt und anstatt Alfred hat nun ein Ende, also aller Streit, alle Trennung von Gott darf zu Ende sein, dauernd versteht, Alfred hat nun ein Ende. Ganz zu schweigen, wenn bei dem bekannten Abendlied, bei uns ist die Nummer 482, der Mond ist aufgegangen, die Kinder immer unter der Bettdecke sich verstecken, weil sie den weißen Neger Wumbaba aus den Wiesen steigen sieht, als anstatt den weißen Nebel Wunderbar. Nun kann man das bedauern und die Lieder einfach nicht mehr singen oder man versucht, hinter die Texte zu kommen. Ich sage Ihnen, das lohnt sich nicht bei jedem Text, ja, das lohnt sich nicht bei jedem Lied, aber an einem Tag wie dem Reformationstag gibt es ein Lied, das ist nahezu ein Muss. Es ist im Grunde der Inbegriff des evangelischen Liedes und weil der Luther heute nicht vor der Tür stehen kann, habe ich gedacht, dann muss ich hier den Auswechselspieler geben, ja, so war was ja besprochen und ich habe gedacht, dann lasse ich ihn selber zu Wort kommen, also Text und Melodie sind von Martin Luther und es ist wie kaum ein anderes Lied zu den unterschiedlichsten Zeiten der evangelischen Gemeinde immer wieder wichtig geworden. Na klar, die Rede ist von der Vertonung des 46. Psalms, das wir gerade gesungen haben. Eine feste Burg ist unser Gott. Es ist ein mutiges und ein trotziges und ein gläubiges Lied. So gläubig, glaube ich, kann man eigentlich nur im Singen sein. Sowas kann man nicht wirklich sagen, sowas kann man nur singen. Es entstand wahrscheinlich im Jahr 1528, zum Ende des Jahres hin, ist dann in dem ersten großen Liederbuch 1529 veröffentlicht, so wie es auch in Ihrem Buch steht. Also ganz zu Beginn der Reformation, nur 11 Jahre nach dem Thesenanschlag, den wir nun mit Playmobil-Figuren und anderen sehr ernsthaften Veranstaltungen nun 500. Mal begehen. Luther angetreten, um die katholische Kirche, seine Kirche, zu erneuern, ist zum bestgehassten Mann Europas geworden in diesem Jahr. Vom Papst 1521 mit dem Bann belegt, ausgeschlossen aus der Kirche, vom Kaiser mit der 8 belegt, für vogelfrei erklärt, kann ihn jedermann umbringen, ohne dafür bestraft zu werden. 1525 heiratet Luther seine Katharina von Bora und hat damit für noch mehr Wirbel gesucht. Überall im Land kursieren Schmähschriften gegen ihn, Karikaturen machen die Runde, unter anderem Luther als Dudelsack, der vom Teufel aufgeblasen und gespielt wird. Und in dieser Situation, 1528, entsteht unser Lied. Und ich will das mit Ihnen heute durchgehen, also 3 Strophen davon, und will über das nachdenken, was Luther eigentlich wollte. Die 1. Strophe, dieser Hymne der Evangelischen, wie man sie auch genannt hat. Eine feste Burg ist unser Gott, so beginnt es. Einer, zu dem man fliehen kann, ist er. In seiner Nähe sind Sicherheit und Gewissheit. Mehr noch ein gute Wehr und Waffen will sagen, Gott hilft wirklich. So hatte Luther ihn erlebt, zum Beispiel als sein Kurfürst, der war früher ein eifriger Katholik, ihn 1521 auf seiner Wartburg versteckt, dann seine Thesen liest, wirklich umdenkt und Luther fast väterlich liebevoll meinen Professor nennt. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Frei? Ja, frei. Das war und blieb Luthers wichtigste Erkenntnis, das Zentrum der Reformation. Gott ist frei. Er ist nicht einzufrieden, einzufangen mit bestimmten Ritualen. Er hilft nicht erst, wenn du Voraussetzungen mitbringst und erfüllst, Werke tust. Du brauchst dich nicht zu mühen, ihn gnädig zu stimmen, wie man einen knurrigen Hund mit einem Knochen besänftigt. Allein durch den Glauben, so hat Luther selbst seine Überzeugung ausgedrückt, allein durch den Glauben, durch das Vertrauen werden wir versöhnt mit Gott. Aber gegen wen braucht Luther Schutz und Trutz und Burg und Hilfe? Der altböse Feind, den haben wir eben gesungen, der meint es ernst, der will es wissen, mächtig ist er und listig, und Luther sieht so den Teufel ihm gegenüber. Es teufelt mir zu viel in Luthers Liedern, hat mal jemand zu mir gesagt. Vorsicht! Bei Luther ist der Teufel niemals die Entschuldigung, selbst nichts zu tun. Heute redet mancher vom Teufel, der ihn verführt habe, und meint damit eine wunderbare Ausrede parat zu haben, warum er eigentlich gar nicht dafür kann. Bei Luther und in den Liedern unseres Gesangbuches und auch in der Schrift, in der Bibel, ist der Teufel der Inbegriff dessen, was uns von Gott wegziehen, trennen, spalten will. Der nach Schwefel stinkende und pferdefüßige Teufel ist harmlos gegenüber dem, dem sich Luther gegenüber sieht, den Mächten, die dir und mir immer wieder einreden, es sei doch eigentlich viel besser ohne Gott, ohne Glaube, ohne Gebote, ohne Gehorsam. Mach es dir leicht, sagen sie. Denk an dich, raunen sie. Was kümmert es dich, dass die Menschen Gott vergessen? Hab Spaß. Frag nicht nach den Opfern irgendwo in Afrika. Säuseln sie und betäuben dein Gewissen, wenn Gottes Gebot mit Füßen getreten wird. Leider gewöhnt man sich ja an so vieles, an den Hunger, an die Gottvergessenheit, daran, wie wenige nach Gott fragen. Viel List, sagt Luther. Ja, und nicht selten wird er da gesessen haben und sich, war sowieso ein Grübler, sich den Kopf zerbrochen haben mit Gedanken wie, ist das alles wirklich richtig, ich allein gegen den Rest der Welt? Zerstöre ich nicht mehr, als ich aufbaue? Täusche ich mich nicht? Ist der Papst in Rom nicht doch im Recht? So kreist es in ihm, und Ähnliches kennst du doch auch, wenn die Zweifel aufsteigen, ob der eigene Weg der richtige ist. Mit unserer Macht ist nicht getan. Wir sind gar bald verloren, sagt Luther im zweiten Vers. Und wir Deutschen, wir sind ein Volk von Machern. Wir machen das gerne, kriegen wir hin, schaffen das. Wir denken, wir hätten unser Leben in der Hand. Gottes Schutz und sein Segen scheinen uns ganz leicht entbehrlich. Es geht doch ohne ihn, solange wir ihn haben. Luther war sich in seinem Kampf um das Evangelium bewusst, dass seine Macht allein nichts wird ausrichten können. Seine ganze rhetorische Begabung, seine Netzwerkerei, seine tollen Schreiberlehre, also seine Druckkunst und alles, was er um sich geschart hat an Freunden und Verbündeten. Gegen die Übermacht von Kaiser und Papst würde er machtlos sein. Und was will die Gemeinde heute ausrichten, allein gegen das Diktat von Unterhaltung und Konsum, von Zerstreuung, von Gesundheitswahn und Jugendvergötterung? Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Will sagen, du brauchst in deinen täglichen Kämpfen einen, der an deiner Seite ist. Nicht einen selbsternannten Starken, sondern einen, der von Gott kommt. Fragst du, wer der ist? Luther fragt, und er bekennt etwas Atemberaubendes. Er heißt Jesus Christus. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie es im Ohr haben, er ist der Herr Zebaoth, von dem es im 46. Psalm heißt, er ist der einzige Gott. Das Feld muss er behalten, er wird siegen. Wer den an seiner Seite hat, ist auf der Seite des Siegers. Er ist der Herr Zebaoth, in dem einen, in Christus, ist Gott, in dem, der für uns geboren ist in Bethlehem, für uns gestorben am Kreuz auf dem Berg Golgatha vor den Toren Jerusalem, in ihm ist Gott selbst. In dem einen ist Gott, der eine und einzige offenbart sich, zeigt sich, Gott zeigt sich in ihm, wie er ist, wer er ist, was er will. Christus allein, die zweite Kernaussage der Reformation. Er allein ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben, Jesus. Selbst wenn wir ganz allein wären mit unserem Glauben und die ganze Welt voll Teufel, wie Luther dichtet in der dritten Strophe, die ich mal auslasse. Das Wort, sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben, ist wirklich schwierig mit den alten Liedern, ja. Das ist vielleicht die modernste, nein, die aktuellste Strophe dieses Liedes. Mit Wort meint Luther die Bibel, das ist noch zu verstehen, die soll man stehen, das heißt gelten lassen. Danke, Schwester Gerda, für das Lied, das war so passend auch dazu ausgesucht, ohne dass wir es abgesprochen haben. Das ist, als ob jemand seine Finger im Spiel hätte manchmal im Leben. Die Bibel, und zwar sie allein, war nach Luthers Überzeugung es die sichere Informationen gibt über Gott. Allein die Schrift. In diesem Menschenwort spricht Gott, offenbart sich Gott, zeigt, wer er ist, ohne die Bibel, ohne den. Das ist, als ob eine Frau einem Mann sagt, ich habe dich wirklich sehr lieb, aber trotzdem will ich einen anderen heiraten, den ich noch lieber habe. Und der Mann geht los und bestellt die Hochzeitskutsche und das Aufgebot, weil er denkt, nee, der zweite Satz, der gefällt mir irgendwie nicht so. Den glaube ich jetzt nicht. Ich glaube den ersten Satz. Und die Frage wird sein, was er dann macht, wenn er allein vor dem Standesamt in seiner Kutsche sitzt. Heiraten wird er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Wenn du wissen willst, wer Gott ist und was er tut, dann musst du sie lesen, die Bibel. Und dann kommt der letzte Abschnitt unseres Liedes, bei dem wird eine mulmig und man schaudert und man denkt an seine eigenen Kinderchen und an seine Frau, die man liebt. Und nehmen sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin. So beginnt er. Und schon höre ich die Bedenken, das ist aber hart. Das klingt ja grausam. Wie kann der Luther so von seiner Familie sprechen? Na, vielleicht war das das Mittelalter. Wie am Anfang gesagt, so etwas kann man fast nur singen. Aber was sagt Luther hier eigentlich in der letzten Strophe? Er sagt, wenn mir auch alles unter den Füßen wegrutscht, wenn mir alles genommen wird im Leben, wenn ich versage, wenn ich mein Leben an den Baum setze, wenn ich's, darf ich das sagen, wenn ich es verkacke, wenn es nicht so läuft, wie ich mir es ausgedacht habe, dann will ich ihn festhalten, Jesus. Die Heimat bei ihm, die Ewigkeit an seiner Seite, das Reich, die Kraft seiner Veränderung, seines Geistes, die wird mir bleiben. Luther war kein harter Mann. Im Gegenteil, er hat seine Katharina, die er liebevoll und spöttisch mein Herr Käthe oder auch meine Kette oder meine Kaiserin genannt hat, er hat sie unglaublich geliebt. Es gibt wunderbare Sammlungen von Liebesbriefen. Und anders als viele andere Ehen seiner Zeit war dies eine wirkliche Partnerschaft. Er hat alles mit ihr besprochen, von der Theologie bis zur Politik, alles. Hat beim Fürsten durchgesetzt, dass seine Frau, was eigentlich unmöglich war, Sorgerecht und Erbrecht erhielt. Und wer die Briefe an seinen Sohn Hans liest, an sein Hänschen Luther, der bekommt eine Ahnung davon, wie sehr er an seinen Kindern gehangen hat. Wenn Luther so dichtet, dann weiß er, wovon er redet. In der Zeit, als sein Lied entsteht, ist er schon zweimal Vater geworden. Hans und Elisabeth heißen die beiden, denen noch vier weitere Kinder folgen. Ja, drei Jungs, drei Mädchen, hat so ein evangelischer Pastor, ich nur mal sagen. Doch 10 Jahre nach Hansens Geburt beginnt für Luther und in ihm etwas gegen dass man damals nichts, aber auch gar nichts machen kann. Luther hat Nierensteine und er leidet Zeit seines Lebens bis zum Ende an Koliken. Und wer jemanden kennt, der sowas hat, der kann ermessen, was das bedeutet. Eine große Anzahl von Herzinfarkten reihen sich aneinander in seinem Leben. Zweimal stirbt er fast dran. Seine Ehre wird ihm genommen, Hohn und Spott ergießen sich über ihn und seine Frau. Im August 1528, als dieses Lied entsteht, stirbt mit nur 8 Monaten seine Elisabeth. Und es zerreißt ihm fast das Herz. Es gibt einen Brief an einen Freund, da schreibt er: Mein Töchterlein Elisabeth ist mir gestorben. Wundersam, wie gramvoll sie mir meinen Sinn gelassen hat. Fast wie eine Frau, so bewegt mich das Mitleiden mit ihr. Vorher hätte ich niemals gedacht, dass väterliche Sinne um eines Kindes willen so weich werden können. Im selben Jahr beginnt die Pest zu grassieren in Wittenberg. Die Luthers und die Bugenhagens, das war der Pfarrer damals, der Gemeindepfarrer von Luthers Gemeinde, die entschließen sich, bei der Gemeinde zu bleiben und nicht mit der Universität nach Jena auszuwandern. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe, schreibt Luther damals. Nur ein Mietling sieht den Wolf kommen und flieht und zitiert Jesus damit. Schließlich wird einer seiner engsten Freunde, Leonhard Kaiser, als er das sichere Sachsen verließ, um ein letztes Mal seinen sterbenden Vater in Bayern zu besuchen, verhaftet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Luther hat erlebt, was er dichtet. Er sitzt nicht in der Kirchenbank und findet das hart, sondern er hat die Härte durchmessen. Es hat etwas Trotziges, wenn Luther das Lied so enden lässt. Die einmal errungene Freiheit kann und darf nie wieder verloren gehen. Der Glaube an diesen Herrn kann und will gerade in solcher Not das sein, was Luther in der ersten Strophe dichtet: ein feste Burg, ein gute Wehr und Waffen. Und heute hat das nach Playmobil und Lutherwegen und all dem ganzen Bohai, also Reinhard und ich, wir mögen uns sehr, aber meine Sicht ist doch viel kritischer. Hat das Ganze noch eine Bedeutung und sind wir dem wirklich auf die Spur gekommen in diesen 10 Jahren, die wir das jetzt hier feiern in unserer Kirche? Und dieses Lied, oder ist dieses Lied eben auch nur ein Dokument aus der Geschichte der evangelischen Kirche in den Zeiten der Bedrängnis? Vielleicht ist es die Furchtlosigkeit und die Geradheit, die aus diesem Lied spricht, die die Kirche, unsere Kirche, wir alle brauchen, neu lernen müssen. Nicht im Auge zu haben, dass alle alles gut finden, was wir so sagen und was wir so machen, sondern zu unserem Glauben und zu Gottes Wort und zu seinen Werten stehen, auch wenn wir heute dafür belächelt werden. Mutig, viel von Gott und weniger von uns und unseren Konzepten zu erwarten. Einer Welt, die immer hetzt, um sich selbst zu erlösen, sich selbst einen Sinn zu geben, das Wort von der freien Gnade Gottes zuzusagen, das Wort gelten zu lassen und der freiheitsstiftenden Kraft, die es damals vor fast 500 Jahren entfaltet hat, auch heute zu vertrauen. Reformation, das ist nicht etwas von gestern, sondern etwas für heute. Die Frage ist, haben wir den Mut zur Erneuerung, zur Veränderung? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.